Wir haben hier eine offene Beziehung.
Ja.
Und die definieren wir wie?
Ja, wir sind nicht sexuell exklusiv, sondern es kann auch mal eine andere Begegnung geben.
Wahrheit, Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast der Schweiz.
Mein Name ist Yvonne Eisenring und für diesen Podcast lade ich spannende Schweizer Persönlichkeiten zu einem radikal ehrlichen Gespräch ein. Ich bin in der Baro Leo Lee in Zürich und bei mir am Tresen sitzt Lea Witscher. Lea Witscher ist Komikerin und Autorin. Sie tourt als Solokünstlerin mit ihrem Comedy-Programm «Mama Love» durch die Schweiz und tritt zusammen mit Jane Mumford als Duo 9 Volt Nelly auf. Sie hat Schauspielschule in Zürich gemacht und in verschiedenen Schweizer Serien und Filmen gespielt. Sie ist 36, lebt in Zürich und hat ein 4-jähriges Kind. Und ich freue mich sehr, bist du da?
Ja, hallo zusammen.
Und wir stoßen an mit Wein wieder einmal. Das macht wirklich nicht alle. Tschüss.
Muss schon sein.
Ja. Trinkst du vieles Glas Wein am Abend?
Nein, nicht so. Mm-mm. Ich trinke, wenn, meistens alkoholfreies Bier.
Wieso?
Weil ich, wenn ich Alkohol trinke am Abend, dann bin ich am nächsten Tag eigentlich etwa halb so produktiv.
Egal, wie viel du trinkst?
Ja, auch schon bei einem Glas.
Oh, jetzt haben wir den morgigen Morgen ruiniert, so ein bisschen.
Ja, also ich will nicht sagen ruiniert, wir haben den entproduktivisiert. Das
okay.
Ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht.
Okay, gut, wir können es so sagen. Wir kennen uns ja, also wir kennen ist ein grosser Begriff. Aber wir haben uns kennengelernt 2005 bei den Dreharbeiten zum Film «Schön um».
Voll.
Weil wir beide eine Nebenrolle hatten. Ich glaube, je etwa so 5 Sätze. Nein, du hast ein bisschen mehr gehabt? Nein, auch nicht.
Nein, 2 Sätze.
2 Sätze, das ist wirklich... Aber du hast nachher die Karriere verfolgt.
Ja, voll. Ich habe nicht aufgegeben nach der
Ist das so stark bei dir?
Ich weiß gar nicht. Was war 2005? Nein,
wir sind dort etwa... Warte mal, 87 Jahre lang bist du auch, oder?
Ja.
Ja, jung sind wir, 18.
Ja, nein, aber ich habe ja mit 13 meinen ersten Kinofilm gedreht.
Oi, was hast du gemacht?
Bei der Bettina Oberli. Ihren ersten Film nach der Filmschule, Ibiza, hat er geheissen. Ein Kurzfilm, genau. Dort habe ich so eine 15-Jährige gespielt, die unbedingt sich entjungfern, also Sex haben.
Okay, wow, ja, ja. Intens.
Ja, und dort habe ich Blut geleckt, eigentlich.
Ah, okay. Jetzt aber mehr Comedy und weniger Schauspielerei, oder?
Ja, die Schauspielerei ist halt nervig, weil man muss immer warten, bis jemand einem anruft. Und das ist nicht so... Für das habe ich nicht genug Geduld.
Und du hast gedacht, okay, in der Zwischenzeit mache ich mein Solo-Programm. Und dann hat das wahrscheinlich genauso viel Spass gemacht.
Ja, wenn nicht mehr, ja.
Ja, weil du kannst selber Dialoge oder Monologe und alles schreiben. Und
ja, du kannst dich halt mit einem Thema beschäftigen, das dich wirklich interessiert.
Also, ich sage dir noch schnell, auf was du dich eingelassen hast. Mhm. Da vor dir liegt ein Stapel Karten. Und auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Und du ziehst nach verdeckt Karten und wir reden über die Begriffe, die draufstehen. Das Ganze geht 40 Minuten. Ausser du willst vorne abbrechen, dann brechen wir ab. Es ist alles erlebt. Du darfst Fragen zurückstellen, verweigern, du darfst rauslaufen. Das Einzige, was tabu ist nicht die Wahrheit sagen.
Okay.
Shredding. Aber wenn du natürlich gut kannst lügen kannst und als Schauspielerin traue ich dir das zu, dann werde ich nicht herausfinden, ob du lügst oder nicht, oder die Wahrheit sagst. Kannst du gut lügen?
Nein, ich kann mega schlecht lügen.
Ah oh, ja?
Ja. Das ist so eins von den Sachen, wo man immer Schauspielerinnen
unterstellt,
dass sie gut lügen können und sie gut Text lernen können. Aber ich glaube, ich bin Schauspielerin geworden, damit ich irgendwie kann lügen oder so. Ich kann nur auf der Bühne lügen.
Ah, oh, und es hat nicht geklappt? Okay. Und Text lernen?
Das kann ich. Das habe ich gelernt. Aber es ist mega nervig.
Gut, also wir fangen an. Also. Erste Karte.
Glauben.
Bist du gläubig?
Hey, wow.
Grosse Frage. Wir starten ganz, ganz simpel, ganz smooth.
Also ich bin auf jeden Fall nicht christlich. Und ich fühle mich keiner offiziellen Religion zugehörig.
Einfach deine eigene kleine Sekte.
ich möchte eigentlich ist mein Lebensziel zum Sektenführerin.
Ja, das verstehe ich. Ja. Ich denke, ja, das denke ich wieder, wie gut. Also, ja.
Ich finde so das Konzept von einer Göttlichkeit oder so einer höheren Ordnung oder so einem Rhythmus vom Leben, finde ich eigentlich noch lässig.
Also du bist nicht Atheistin?
Wenn, dann nein.
Agnostisch?
Agnostisch eher, ja.
Tust du beten?
Ich meditiere. Aber, und ich gehe ins Yoga.
Ja?
Ich finde, da kann man sich schon irgendwie so, also ich finde so den Zustand, um so sich verbunden zu fühlen mit etwas Größerem oder mit der Welt, das finde ich einen sehr erstrebenswerten Zustand, sagen wir so.
Bist du gläubig aufgewachsen, also religiös aufgewachsen?
Ich bin tatsächlich so neospirituell aufgewachsen, also so, wie sagt man dem, wie heißt das, hat so einen Begriff, spiritueller Feminismus.
Ui, ja, okay, das ja. Heisst, also wie konkret zeigt sich das?
Das ist so, ich glaube, so in der letzten Frauenbewegung, so in den 80er Jahren, hat es so eine Bewegung, eine feministische Bewegung, wo es so sehr fest darum gegangen ist, sich so mit der Mutter Erde zu verbinden und zum neue Ritual schaffen. Und zum Beispiel ein wichtiger Teil von dem war auch, um zu sagen, hey, Hexen zum Beispiel sind eine sehr starke Frau gewesen, die eigentlich aufgrund von ihrer Stärke und von ihrem Wissen verbrannt worden sind. Und wir reclaimen euch eigentlich jetzt auch so ein bisschen die Hexerei und haben Frauengruppen und Menstruation ist ganz wichtig und so die ganzen Sachen. Ja.
Spannend. Wie fest lebst du das jetzt noch?
Ja, so im Ansatz noch ein bisschen, aber ich glaube, der spirituelle Feminismus an sich ist für mich wie etwas aus einer anderen Zeit. Das ist für mich jetzt nicht mehr passend. Ich habe, glaube ich, schon einen sehr praktischen Feminismus, den ich lebe, oder so einen sehr theoretischen.
Ist Feminismus etwas, das ein grosses Thema ist in deinem Alltag?
Ja, mega fest. Das ist eigentlich mein ständiger Begleiter.
Inwiefern?
Weil es mir mega fest hilft, so meine feministische Theorie, mein Leben in feministische Theorien einzuordnen und darum merken, wo gewisse Sachen, wo ich mich unzulänglich fühle, vielleicht gar nicht so viel mit mir persönlich zu haben, sondern
mit der Struktur.
Mit der Struktur. Und das hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen mit dem. Und es gibt mir auch Kraft, die Strukturen als veränderbar wahrzunehmen.
Bist du nicht amüs auch hilflos und merkst, wir sind noch gar nie jetzt in der Schweiz? Oder wir sind noch weniger weit, als wir könnten sein?
Doch, es nervt mega. Ja. Aber es gibt ja auch Vorteile in der Schweiz.
Absolut, nein, absolut. Aber ich glaube, auf so einem Feminismus-Emanzipationsranking, Gleichstellungsranking, ist es die Schweiz nicht irgendwie so oben aus im Ländervergleich.
Nein, es ist ganz, ganz tief.
Ja, es ist immer wieder erschreckend. Wir nehmen noch mal
ja. Lügen?
Ja, das haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Du kannst nicht gut lügen. Bist du mal angelogen worden?
Bestimmt. Ich bin halt auch so jemand, der es nicht merkt, wenn ich angelogen werde. Ich nehme es immer so für bare Münze. Aber ich habe zum Beispiel meinen Partner, der ist ein extrem guter Lügner. Und das ist auch.
Ist gut. Naja, schön.
Und bei ihm kann ich es mittlerweile lesen, aber ganz viele andere Leute nicht. Und das ist für mich immer
so. Also warte mal, aber wie? Also er lügt dann amüs und du merkst es und andere Menschen nicht, oder?
Ja, voll, ja.
Aber so kleine Lügen?
Ja, so kleine harmlose Geschichten, die vielleicht einfach so nicht stimmen.
Also einfach so, um die Welt ein bisschen aufregender gestalten?
Ja, voll, ja. Und zum die Leute an der Nase herumführen.
Stört dich das oder findest du es lustig?
Nein, ich finde es mega lustig.
Das ist nicht nur ein
Einsamkeit.
Fühlst du dich amüs einsam?
Ja, voll.
Wann?
Ich glaube, als ich Mama geworden bin, habe ich mich mega einsam gefühlt. Ich habe mich mega abgeschnitten gefühlt von der Welt. Und weil ich plötzlich so, also wenn ich mit meinem Kind allein war, bin, dann ist zwar, bin ich zwar mit meinem Kind gewesen, aber es hat ja noch nicht so viel können. Und ich bin immer mega müde gewesen und ich habe den Zustand von, also für mich ist es ein Zustand von Alleinsein gewesen, wo ich aber auch nicht mega viele Sachen, die ich vorher gemacht habe, nicht mehr machen konnte. Ich konnte nicht mehr rausgehen oder Theater spielen. Oder, also so Sachen gehen ja alles nicht, wenn du das Baby dabei hast. Und das finde ich ist ein sehr einsamer Zustand.
Und so dich mit anderen jungen Müttern?
Ja, das kann man schon. Man kann ja dann oft dann trotzdem nicht wirklich reden.
Mhm.
Also du hast dann eigentlich wie jemand in der Nähe, aber du kannst nicht wirklich mit dieser Person reden, weil die kleinen Kinder immer so viel Aufmerksamkeit brauchen. Und dann spürst du auch immer so krass die Distanz.
Hast du das so erwartet? Weil eigentlich so das Bild ist, ja, man hat ein Kind, dann ist man gar nicht mehr einsam, weil man hat ja immer jemanden um sich herum.
Ja, nein, ich habe das nicht so erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, das macht dann etwas mit mir und ich werde ein anderer Mensch. Und das bin ich auch geworden bis zu einem gewissen Grad.
Das Mutter sein macht etwas mit mir. Okay.
aber bis zu einem gewissen Grad auch nicht. Mhm. Also, ich habe nicht plötzlich Superpowers bekommen. Ich habe immer gemeint, man kommt Superpowers über.
Also inwiefern? Was hast du gedacht, das kommt für Superpowers über?
Ja, einfach so unendlich Energie. Ich brauche keinen Schlaf mehr. Ich brauche keine...
Weil man keinen mehr überkommt. Also, hast du gedacht, das braucht man dann auch nicht mehr?
Ja, ich habe gedacht, weil alle haben immer gesagt, ja, es ist mega schön, zum Mama zu sein und mega easy. Und man schläft ja aber nicht mehr wirklich am Anfang. Und dann habe ich gedacht, ja, dann braucht man einfach keinen Schlaf mehr. Das stimmt nicht. Man braucht mega viel Schlaf.
Und okay, und du hast wirklich das Gefühl gehabt, man hat dir gesagt, es ist easy und findest, es ist völlig das Gegenteil von easy?
Nein, ich habe schon nicht gedacht, es ist easy, aber ich glaube, ich war so gewesen, wie viele Frauen, wenn sie Kinder bekommen, dass ich so ein bisschen in einer rosa-roten Wolke gelebt habe und auch die vielen Warnungen, die mir wahrscheinlich auch so angedeutet wurden, sind die einfach auch nicht einfach ignoriert haben. Ich dachte, bei mir ist es dann eh nicht so.
Ich mache alles viel besser. Mein Kind ist ganz anders.
Ah, deine Geburt war mega streng. Ich glaube, ich bin Schauspielerin, ich kann schnaufen. Meine Geburt wird mega easy.
Ist es mega easy gewesen?
Nein.
Obwohl du schnaufen kannst. Hast du nicht mehr?
Schnaufen nützt überhaupt nichts.
Nützt überhaupt nichts? Okay.
Also vielleicht, wenn man es monatelang übt im Bootcamp. Das müsste, dann würde es vielleicht gehen.
Hypnobirthing. Hat letztens eine Freundin von mir schon gesagt, sie mache Hypnobirthing.
Ja.
Hast du gemacht?
Ich habe das halbe Buch gelesen, ja. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, mega easy, das kann ich.
Das kann ich. Und dann ist die Geburt gekommen und du hast gedacht, mega easy, das kann ich.
Und dann habe ich gedacht, was für ein Scheiß, Hypnobirthing. Soll man verbieten?
Okay. Ja gut, ja. Hoffentlich die werden die Mütter, die jetzt zulassen, schmeißen gerade das Buch weg.
Danke. Ja, oder denken einfach nicht... Also ich glaube, das Wichtige an dem ist einfach, dass man nicht das Gefühl hat, wenn man es nachher nicht so machen kann wie im Hypnobirthing, dass man sich dann nicht irgendwie schuldig fühlt, sich als Versagerin fühlt. Ich glaube, das passiert manchmal in Bezug auf Hypnobirthing, dass man das Gefühl hat, aber ich habe doch jetzt einen Kurs gemacht, es müsste doch jetzt schmerzfrei sein. Wieso habe ich es nicht schmerzfrei? Ich habe es falsch gemacht. Mhm. Das ist halt verheerend.
Findest du so um das ganze Thema Muttersein und eben Schwangerschaft, Geburt und Kind haben, Babys, das ist ein Tabu, in dem Sinne ein Tabuthema, dass man all das nicht weiss. Oder wie es gibt ja viele Mütter.
Ja,
also,
voll.
Man könnte ja, also.
Ja, ich meine, das können wir mein Comedy-Programm schauen, dann rede ich von
sehr gut.
ja, ich glaube eigentlich, warum dass man nicht so viel über die schwierigen Sachen redet, ist, ich glaube, das ist ein Überlebensinstinkt. Weil man muss es sich auch ein Stück weit schönreden, um es auch weiterhin machen. Und man muss es sich auch leisten können. Und man braucht gewisse Privilegien, um überhaupt über die schwierigen Seiten reden. Mhm. Weil man muss auch aufgefangen werden in dem. Und ich glaube, wenn du das nicht hast, oder wenn du mega viele Mütter sind, glaube ich, in einer Situation, wo sie müssen funktionieren, und dann musst du es auch irgendwie einfach dich auf die positiven Sachen konzentrieren, zum Überleben.
Hast du das Gefühl, du bist aufgefangen worden?
Ja.
Von deinem Partner?
Von meinem Partner.
Und seinen lustigen Lügengeschichten?
Genau, von denen. Von seinen unglaublich guten Hausmann-Skills. Von seiner Offenheit, sich auf Care einzulassen. Und auch von meinem Umfeld. Also ja, von meinen Freundinnen, Freunden und Familie.
Nehmt nochmal eine Karte.
Mhm. Verrat.
Hast du schon mal Verrat erlebt? Bist du schon mal verraten worden?
Ich habe mich letztens mal von einer Filmproduktionsfirma verraten gefühlt.
Inwiefern? Ja, okay.
ich habe eine Rolle zugesprochen bekommen. Ein bisschen grössere, als ich sonst gespielt habe. Und dann haben die die Regie gewechselt und haben mir aber geschrieben mit der neuen Regie, dass ich die Rolle immer noch habe. Und ich habe mir andere Arbeiten abgesagt, ich habe den Sommer freigehalten. Und dann irgendwann sind sie uns gefunden, es braucht jetzt ein Verifikationscasting. Und dann haben sie das gemacht und dann haben sie sehr lange gar nicht geantwortet und dann irgendwann gesagt, ich sage jetzt doch nicht dabei, aber ohne, dass wir vorher jemals etwas in der Richtung angedeutet haben. Und dann habe ich ihnen ein langes E-Mail geschrieben und geschrieben, wieso dass ich jetzt vielleicht ein bisschen Geld bräuchte, weil sie, ich habe mir den Sommerfrei behalten, ich habe die Jobs abgesagt, ich habe einen recht grossen finanziellen Verlust, abgesehen davon, dass es mega aufwendig ist, zum Castings zu machen und die ja eh nie gezahlt sind. Und dann haben sie mir zuerst so geschrieben, ja, danke vielmals für das tolle E-Mail, sie verstehen das mega gut. Sie merken, dass ich jetzt Zeit habe, um darüber nachzudenken. Und dann habe ich wieder mega lange nicht gehört. Und dann haben sie gesagt, ja, sie können dem leider nicht nachgehen. Und sie haben sowieso das Gefühl, ich hätte den Film, die Rolle gar nicht wollen, weil ich ja lieber auf Amerika wollen. Und sie hat mich dann am Schluss nach all dem auch einfach noch verwechselt mit einer anderen Schauspielerin.
Oi, okay, wow, ja.
Ja gut, das war jetzt eine lange Ausführung. Aber ich glaube einfach, ich habe mich extrem respektlos behandelt gefühlt. Ich habe so viel reingegeben. Ich habe alles, mein ganzes Herzblut, meine ganze Seele dieser Rolle gegeben. Ich habe wie noch mehrere Castings, ich habe das alles gemacht. Und ich habe ihnen alles, meine Situation mega gut erklärt. Und am Schluss haben sie mich einfach verwechselt mit jemand anderem.
Das ist krass, ja. Braucht man für die Branche, in der du drin arbeitest, weil ich habe das Gefühl, so eine Situation, also jetzt gerade die gibt es nicht oft, aber wahrscheinlich gibt es etwa die Situation, wo man sehr viel reingibt und nachher läuft es nichts raus. Was braucht es, dass man da nicht irgendwie die Lust und die Hoffnung und die Freude verliert?
Ein reicher Mann.
Hast du einen reichen Mann?
Nein.
Der mit den Hausmannskills und der Lügengeschichte ist auch noch reich.
Nein, das ist nicht. Nein, ich glaube, du brauchst einfach irgendwo her die Energie, um das zu machen. Und auch das ist wiederum ein Privileg. Also du brauchst irgendwo einfach mega viel Zeit, wo du nicht musst arbeiten und nicht musst keine Arbeit leisten, nichts anderes musst machen, wo du kannst das machen, die Castings oder was auch immer. Und ich glaube, dann, wenn du das hast, dann kannst du es schon. Dann brauchst du halt wie noch so einen inneren Motor, wo
mit Absagen umkommen.
Ja, weil wo du dann nicht denkst, ah, sie wollen mich nicht, oder wo dich nicht so in unterordnest, wo du eigentlich immer eher denkst, ja, sie sind ein Türchen für mich. Also es geht eigentlich um mich und sie sind einfach nur mein Katalysator und nicht ich bin ihren Katalysator. So. Weil ich habe eine Botschaft für die Welt. Und sie helfen mir einfach dabei.
Ja, du studierst das auch immer wieder so ein. Also, du studierst das auch immer wieder so sagen. Weil wahrscheinlich ist das ja noch schwierig, wenn dann ein Absage kommt.
Ja, voll. Aber ich finde, es hilft schon. Weil es hilft irgendwie, um es auch nicht so persönlich zu nehmen. Und auch nicht, also, wenn ich weiss, warum ich das mache, was ich mache. Und wenn es nicht darum geht, dass einfach ich irgendwie Anerkennung brauche. Sondern wenn ich weiss, ich habe etwas zu geben. Dann geht es eben auch nicht mehr um mich. Und dann bin ich auch nicht so gekränkt, wenn es einen Absack gibt. Sondern dann geht es um
mich. Darum hast du diesen Job weitergemacht und ich bin nachher in eine andere Branche. Weil ich wahrscheinlich das nie so gut wieder hinkriege.
Ja,
so denke ich, it's a you problem.
Also du hast sicher auch Absagen.
Ja, eben. Nein, voll. Nein, ich habe eigentlich auch viele Absagen.
Und wie gehst du mit denen um?
Schlecht. Nein. Mittlerweile eigentlich sehr gut. Aber ich glaube, was ich Schwierigkeit fände, ist, dass man sich sozusagen, also sonst sind wir auch noch, ich glaube, vielleicht muss man es dann auch so anschauen, sonst tue ich ja wie, ich komme eine Absage über für ein Buch oder ein Theaterstück oder ein Konzept oder eine Podcast-Idee. Und ich glaube, was ich müsste mega üben als Schauspielerin, ist, dass die Absage kommt an mich und an meine Performance. Also ich passe wie nicht. Und das ist ja wieder so eine Zurückweisung, nicht auf das Papier, das ich ihnen gebe, sondern an mich. Und ich glaube, das muss man wie auch lernen, dass man das dann so als Arbeit sieht.
Aber ist ein Buch nicht etwas viel Persönliches als eine Schauspielrolle? Also es steckt ja mega viel von deinen Gedanken und von deinem Wesen steckt ja dort rein.
Doch, okay, ja, stimmt. Eigentlich könnte ich gut damit umgehen.
Ja. Also komm wieder zurück ins Schauspiel-Business.
Also wir nehmen noch eine Karte. Jetzt, wo du sagst, habe ich das eigentlich mir schon trainiert.
Ekel.
Hast du... gibt es etwas, wo du dich so davor ekelst, dass dir verschlecht wird?
Ja, die Vorstellung, dass ein Schneck über ein WC-Papier kreucht.
Was? Und das stelle ich, also da muss man zuerst drauf kommen. Also ja, und dann, und wieso gerade das WC-Papier?
Ich weiß auch nicht, ich finde die Vorstellung mega schlimm, weil das WC-Papier ist so trocken und saugt dann so den Schneck aus. Und dann ist der arme Schneck, wieso schafft es fast nicht, weil er einfach immer trockener und trockener
wird. Ja, okay. Ja. Wie oft passiert das echt?
Ich glaube, das passiert nicht so oft. Das passiert vor allem in meinem Kopf.
Und vielleicht so in Pfadilager, so die WCs, wo man so... Weißt du, man muss einfach ein Loch buddeln im Wald und nachher tut man so einen Stecken an und dann ist das WC. Und dann hat sie jetzt schon WC-Papier. Das kann ich mir noch vorstellen.
Also im Käferberg, so in so einem Stadtwald, wo überall so ein bisschen WC-Papier und so rumliegt.
Gut, dann haben wir noch eine Karte, sehr explizit.
Drogen.
Wie sind deine Drogenerfahrungen? Hast du jemanden, der sagt, ich muss alles einmal probieren? Oder ich bin ganz dagegen?
Nein, ich finde einmal probieren nicht schlecht. Ich denke, ich probiere dann Heroin, wenn ich schon alt bin. Weil dann kommt es nicht mehr so darauf an, wenn ich süchtig werde. Das probiere ich vorher sicher nicht. Und sonst, ja, habe ich für einen viel. Und sonst, die meisten anderen Drogen habe ich so ein-, zweimal genommen. Ja.
Was heisst viel?
Ja, also ich bin nicht eine von denen gewesen, die jeden Morgen vor der Schule gekifft hat. Von denen hat es mega viel gegeben.
Gut,
es
gibt mir auch viel gegeben.
Ja. Aber ich bin schon einmal so in der 10-Pause über ein Musikschulpäckchen gekiffen.
Okay.
Das ist aber nicht...
Du bist schon in dieser Gruppe gewesen?
Ja, ich bin in dieser Gruppe gewesen.
Und dann am Mittag das zweite Mal?
Nein, das dann nicht, nein. Und auch nicht in jeder 10-Pause. Ab und zu.
Und jetzt kiffst du immer noch?
Ja, aber mega selten. Es ergibt sich irgendwie nicht mehr so. Ich kenne auch niemanden mehr, der kifft.
Ich habe keine Pause mehr.
So in der Pause vom Theater spielen, noch schnell einen Joint rauchen. Das wäre krass.
Und findest du nicht, es gibt auch eine Gefahr, hast du nie Angst gehabt, dass du irgendwie auf einem schlechten Trip hängen bleibst? Das kann ja bei ein-, zweimal ausprobieren passieren.
Ja. Ich habe mal so mit MDMA so eine weirde Erfahrung gemacht, wo ich es nicht so geil gefunden habe. Und sonst ist aber meine Devise, ich nehme immer nur dann Drogen, wenn es mir mega, mega gut geht. Ja, und dann ist es bis jetzt eigentlich immer nur so eine Verstärkung von meinem eh schon mega euphorischen Zustand. Ja. Ja, nein, aber ich also zum Beispiel LSD habe ich es noch nie probiert, weil ich denke immer, ich müsste so eine Woche Zeit haben, um so alleine in einer Hütte zu sein. Und LSD nehmen. Und ich habe nie eine Woche Zeit, um alleine in einer Hütte zu sein. Und was für eine Hütte? Und also so viele Fragen.
Ja, nehmen wir nochmal eine Karte.
Also falls jemand eine Hütte hat, die das hört.
Genau. Und dann müsstest du aber auch noch jemanden haben, der eine Woche alles managt und auf das Kind schaut. Und
ja, eben.
Das wäre dann schon, also es wäre dann schon noch eine Organisation, die LSD-Erfahrung.
Das sowieso, ja. Aber alles ist eine Organisation.
Genau, also von dem her gar kein Problem.
Alter.
Hast du Angst vor dem Älterwerden? Oder findest du etwas Lässiges?
Gemischt. Ich habe ein bisschen Angst vor einem körperlichen Zerfall.
Merkst du schon einen Unterschied zu vor 20 Jahren?
Ja, ja. Mega fest. Also Kater ist ganz anders als noch vor 10 Jahren.
Ja, okay, wenn du sagst, dass du schon nach einem Glas den ganzen nächsten Tag im Eimer hast.
Ja, eben.
Dann, ja,
das ist schlimm.
Du reagierst fest, ja.
Voll. Das und auch so der Rücken und die Handgelenk und es ist auch die Knie. Und es ist einfach, ich merke jetzt schon, ich muss mir so mega Sorge geben. Und ich kann nicht mehr einfach so über meinen Körper hinweg fräsen. Und das finde ich schon recht beängstigend, weil das wird jetzt einfach immer schlimmer.
Was findest du, sind die Vorteile am Älterwerden?
Ah, dass alles ein bisschen egaler ist. Also es ist nicht mehr so wichtig, was die anderen denken. Man ist nicht mehr so abhängig von anderen Leuten. Das finde ich schon sehr angenehm.
Fühlst du dich so alt, wie du bist, 36?
Das kommt mega drauf an. Ich bin letztens zum ersten Mal... Seit ich Mama bin, alleine, also mit einer Freundin in der Ferien gewesen, über eine Woche. Und dann habe ich mich die ganze Zeit wieder gefühlt wie 24. Und wir sind so auf so einem Quad, so mit so einem Surflehrer, so über die Dünen gefahren, so in der Nacht. Und ich habe so gedacht, okay, geil, 24. Ich kann mega easy wieder dort an zurück.
Vermisst ist das Leben manchmal?
Ja,
das Alter?
Ja, schon. Aber eben, wenn ich denke, was wir auch für einen Stress hatten, so Liebesstress und irgendwie Berufsstress und wer findet mich gut und wer nicht. Also es ist schon mega viel angenehmer. Ich weiß nicht, wie es dir geht da.
Für das Alter hat mega viel Vorteil.
Gell?
Ja, voll. Ja. Und auch so wird easier, finde ich, zum Beispiel mit Absagen.
Genau.
Und man wird zuversichtlicher so.
Ja, man weiss ja, was man kann, oder? Also mhm. Ich weiss noch, wie schlimm es war in der Schauspielschule, weil ich immer gedacht habe, ich werde nie Theater spielen können, sodass irgendjemand das gut findet. Und ich muss jetzt so fest und so viel üben, bis es mal funktioniert. Und jetzt weiss ich einfach so, ich kann auf die Bühne gehen und es funktioniert. Also klar, nicht alles. Ich muss auch Sachen üben und so, aber ich habe so ein Grundvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten.
Wie stellst du dir dein Leben im älteren Alter vor? Also so Ü70. Wie wirst du dann leben?
Ich hoffe, ich habe so eine Alters- oder so eine durchmischte Kommune. Mhm. Altersdurchmischte Kommune mit aber so zahltem Pflegepersonal dazu.
Aha. Ja. Durchmischte Kommune mit zahltem Pflegepersonal. Gut, wir nehmen nochmal eine Karte.
Ja. Versagen.
Hast du schon mal das Gefühl gehabt, von, ich habe voll versagt?
Bei der Geburt.
Wirklich?
Ja.
Also die tönt irgendwie traumatisch.
Ja, das ist schlimm gewesen. Aber das ist ja bei den meisten Leuten schlimm.
Weil es so lange gegangen ist. Es ist
mega lang gegangen. Und eben, ich habe noch das halbe Hypnobirthing-Buch gelesen.
Hast du dann bereut, dass du die andere Hälfte nicht gelesen hast?
Ja, oder dass ich vielleicht mal eine Übung ausprobiert habe. Nein, ich habe dort wirklich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt irgendwie alles falsch gemacht. Oder ich bin so im Geburtshaus zuerst und ich bin so mit dieser Hebamme gewesen und die andere Hebamme hat immer so da hinten so am richtigen Ort gedruckt.
Beim Rücken?
Am Rücken, ja. Und die Hebamme hat immer am falschen Ort gedruckt. Und ich habe es nicht geschafft, um ihr zu sagen, sie drücken am falschen Ort. Weil sie war für mich eine Autoritätsperson gewesen und ich wollte sie nicht beleidigen. In dem Moment, wo ich geboren habe. Mhm. Und das ist mir noch so lange nachgegangen, dass ich dachte, wieso habe ich das ihr nicht gesagt? Wieso habe ich mich nicht getraut? Mhm. So. Das habe ich mega als Versagen empfunden. Und das habe ich mega müssen daran arbeiten, um das reframen, um einfach sagen, ich habe das Beste gegeben und das ist gut.
Glaubst du, es hat auch mit dem Frausein zu tun, dass man nicht getraut gegen eine Person, die man als Autoritätsperson wahrnimmt, also ihr zu widersprechen oder zu sagen, was sie falsch macht?
Ja, mega fest. Ich meine, wir sind so fest darauf sozialisiert, um es anderen recht zu machen und um auf die Bedürfnisse der anderen eingehen. Und das Absurde ist ja, dass man wieder ein Geburtsgefühl hat, einmal im Leben kann es jetzt nur um mich gehen, aber halt nicht einmal dann.
Ich wollte nicht, dass sie sich schlecht fühlt, weil sie dann weiss, dass sie im falschen Ort drückt.
Genau, ich wollte nicht, dass sie sich hinterfragt fühlt in ihren Kompetenzen.
Nehmen wir nochmal eine Karte.
Komplex.
Hast du ein Komplex?
Was ist ein Komplex?
Zum Beispiel, wenn man... Ich habe ein kleines Komplex, also ich finde, ich bin zu klein.
Ah, wirklich?
Oder dass man einen Komplex hat, dass man findet, man hat keine schöne Hände oder... dicke Wädchen. Eine krumme Nase.
Sorry, ich muss es schnell fragen. Und was versprichst du dir von grösser sein?
In meinem Fall?
Ja.
Also ich finde, es hat... Ich mag mich noch erinnern, zum Beispiel an meine Fernsehzeiten und das bei den Interviews, die ich geführt habe. Darum hocken wir jetzt auch. Und ich habe immer so gegen oben geschaut. Und das hat mich genervt. Und ich finde, so immer oben schauen macht auch etwas mit einem.
Ja.
Und bei Konzerten sehe ich nie etwas. Und auch wenn es gestuhlt ist, wenn jemand so ein bisschen grösser vor mir hockt, dann sehe ich ein Viertel von der Bühne nicht oder ein Drittel nicht.
Hast du das Gefühl, du hättest mehr natürliche Autorität, wenn du gross wärst?
Ja, weil jetzt habe ich keine und dann hätte ich sicher ein mehr. Also das wäre sicher mal ein Upgrade, ja.
Okay, ja. Ja, was habe ich für einen Komplex? Ich habe einen Komplex mit meinem Doppelkinn. Mhm. Ich bemühe mich ja sonst sehr fest, um, sagen wir mal, mit einem Körper, der vielleicht nicht den Vorstellungen von einer Norm entspricht, auch wenn er wahrscheinlich einer Norm entspricht. Aber ich habe mehr Rundungen als das, wo man das Gefühl hat, sollte ein richtiger Körper sein oder so. Und mit dem kann ich eigentlich sehr gut umgehen. Das finde ich eigentlich gut, dass ich den habe. Aber mein Doppelkönig nervt mich.
Sehr spezifisch. Hast du schon immer gehabt?
Nein.
Es war schon immer so konzentriert auf das Kini. Ich finde lustig, dass du wirklich gar kein Doppelkini, aber so.
Naja, es hat einfach da so ein paar Speckdinger mehr, die ich nicht schön finde.
Ist das schon immer so gewesen? Oder hast du früher mal weniger oder mehr Komplex gehabt?
Ich glaube, früher noch mehr innere Komplexe noch gehabt. So, ich bin zu wenig gut und ich mache alles falsch und so diese Geschichten. So körperlich komplex. Nein. Ich habe vielleicht meinen Bauch zu rund gefunden, aber mittlerweile mag ich meinen Bauch.
Okay.
Neid.
Bist du eine neidische Person? Beneidest du andere Leute?
Ja, ich glaube schon, ja. Ja.
Inwiefern?
Ja, alle, die ich das Gefühl habe, haben mehr Erfolg oder mehr Liebe über oder haben mehr Talent oder so. Ich glaube, ich habe schon immer den Impuls, zum neidisch zu sein. Voll.
Und machst du etwas dagegen? Oder findest du es einfach so? Oder zeigt sich das auch, dass du die Person dann blöd findest? Oder?
Hey, ich probiere dann immer, das umzukehren und sage, das Gute ist ja, dass ich die Person kenne. Und
also es sind Leute, du bist neidisch auf Leute, die du kennst?
Ja.
Nicht auf so Jennifer Lawrence?
Ja, doch, auf die auch.
Okay, ja. Wer nicht? Okay, ja.
Voll, ja, wer nicht? Jennifer Lawrence, das kannst du nicht machen. Aber bei Leuten, die ich kenne, bin ich dann immer so, ja, aber eigentlich ist das ja mega gut, weil wenn die Person Erfolg hat, dann kann sie sich mich ja mitziehen. So, und das funktioniert eigentlich recht gut. Aber der erste Impuls ist oft der neidisch. Dann, ja. Ich bin auch oft neidisch auf meinen Partner, wenn ihm gewisse Sachen leichter fallen als mir in der Familienarbeit. Ja, bin ich manchmal auch missgünstig.
Erlebst du, dass man neidisch ist auf dich? Und was machst du dann damit?
Ich probiere dann mega nett zu sein. Und mich mega für die Person auch zu interessieren. Erlebst du das?
Neid?
Ja. Dass die Leute neidisch sind auf dich?
Ich werde das oft gefragt. Ich erlebe es in dem Sinn nicht. Also es kommt selten jemand zu mir und sagt, ich bin neidisch auf dich.
Ja.
Aber das sagt mir, so oft wie es gefragt wird, gehe ich mal davon aus, dass es nicht gibt. Aber
also es ist aber auch mega schwierig, um das überhaupt wahrnehmen, oder?
Weil
es
ja. Sowieso,
wenn ich denke, jemand ist neidisch auf mich, dann denke ich ja, ich habe etwas Gutes gemacht und das hätte ich ja gar nicht denken. Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich. Ich glaube, es gibt wie nicht. Also ich glaube, man müsste wie so die ehrliche Konfrontation haben und dann würde es vielleicht irgendwie anführen, aber das hat mir eigentlich selten. Also.
Ja, ja, eben, man müsste es ja wie so zwischen den Zielen wahrnehmen.
Genau,
ja.
Sehr ein diffuses Gefühl. Ja. Und ich finde, Neid geht, Missgunst finde ich schwierig, aber auch das spürst du ja nicht so offen. In dem Sinn.
Also du findest, wenn du es überkommst.
Mhm.
Ja. Ja, aber die Gefühle sind halt einfach da. Oder? Ich finde, es ist ja immer ein Unterschied, ob du das Gefühl hast oder wie du's, was du dann damit machst. Wenn das Gefühl da sind, ja, mein Gott,
dann sind halt da. Wir nehmen nochmal eine Karte.
Eifersucht, fast das Gleiche.
Fast das Gleiche. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Jetzt so auf Liebesbeziehungen bezogen?
Auf Liebesbeziehungen bezogen? Nein, gar nicht. Nein.
Auf andere Beziehungen bezogen?
Manchmal.
So ein bisschen wie Neid.
Ich glaube, ich bin manchmal eifersüchtig, wenn... Warte mal, wenn bin ich eifersüchtig? Ja, ich glaube, wenn ich mit Leuten zusammen arbeite dann habe ich manchmal Angst, dass sie lieber an anderen Projekten arbeiten als an dem Projekt mit mir. Dann bin ich eifersüchtig auf die anderen Projekte.
Stehen hier. Ich nehme mal eine Karte.
Seitensprung.
Würdest du einen Seitensprung beichten oder für dich behalten?
Also ein Seitensprung zählt ja nur, wenn man vorher nichts abgemacht hat, oder? In dem Sinn wäre das jetzt in meinem Fall gar nicht möglich.
Weil habt ihr eine offene Beziehung?
Ja.
Und die definieren ihr wie?
Ja, wir sind nicht sexuell exklusiv, sondern es kann auch mal eine andere Begegnung geben. So. Genau. Ich glaube, es wäre schwierig, wenn man es sich nicht würde. Also, es könnte ja trotzdem passieren, dass man es sich nicht würde sagen. Und das wäre schwierig.
Und ist eure Regel, dass ihr, wenn es eine andere Begegnung gibt, dass ihr das erzählt?
Ja. Das finde ich wichtig.
Und das kannst du easy handeln, wenn du das hörst?
Ich finde, es kommt mega darauf an. Es gibt schon immer viel Gefühl und man muss ja viel darüber reden. Und es braucht viel Arbeit und darum machen wir es auch nicht so oft.
Okay, weil es so viel Arbeit und so viele Gespräche nachher gibt. Ja.
Also ja, also ich kenne auch so Leute, die viel Polyamorie begönnen und ich denke mir so, wow, das ist einfach ein mega intenses Hobby. Das ist mega cool, aber ja.
Und wieso stimmt für dich die offene Beziehung mehr wie die monogame Beziehung?
Also ich glaube, für mich ist Sexualität ist wie eine Form von Kommunikation und ich finde, es gibt in dem Sinn keinen Grund, warum man so viele Sachen nur mit der gleichen Person machen sollte. Also warum die eine Beziehung so viele Sachen nur innerhalb von der stattfinden sollte. Sondern ich finde es eigentlich schön, wenn verschiedene Arten von Kommunikation auf verschiedene Arten mit verschiedenen Leuten stattfinden
können. Und dann bist du nicht eifersüchtig, du hast gesagt, beim Projekt, wenn ein anderes Projekt wie quasi mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn jetzt zum Beispiel sexuell, also wenn jetzt eine andere Begegnung mehr Aufmerksamkeit bekommt, bist du nicht eifersüchtig?
Doch. Aber dann gehe ich damit um. Ich bin sicher eifersüchtig. Ich muss auch mega oft schauen, dass es keine Konkurrenz oder Bedrohung ist. Ich fühle mich dann auch bedroht, manchmal. Aber mit dem kann man ja umgehen. Das ist auch wieder das. Also die Gefühle gibt es, aber die Frage ist, wie gehst du damit um?
Und gibt es vielleicht auch einen Hang, dass man ausgleichen will? Also dass man wie so denkt, ja gut, ich kann nicht 3 Jahre für Gala und mein Partner hat so und so viele andere Begegnungen und ich nicht.
Das kann ich jetzt so, glaube ich, nicht beantworten.
Okay, ja, nochmal eine Karte. Fair enough.
Vermögen.
Bist du ein reicher Mensch?
Ja, gell, jetzt wird es recht. Ich muss gerade noch ein bisschen Wein trinken.
jetzt kommen die richtigen Themen auf.
Ja, jetzt kommen sie. Jetzt wird es noch. Bin ich ein vermögender Mensch? Ja, wahrscheinlich schon. Also, ich verdiene sehr wenig Geld mit meiner Lohnarbeit. Aber ich werde mal ganz okay erben, so obere Mittelklasse. Mhm. Und von dem her würde ich mich als vermögend bezeichnen.
Häus, Immobilien, wie das so in der Schweiz passiert?
Ja, nicht mega viel.
Aber so, dass es... Dass also, du nachher noch kannst deine Kommune und das Pflegepersonal...
Nein, für das lagen sie nicht. Da muss ich noch irgendwelche reichere Kommunen
mitbringen. Okay, wo mehr Vermögen erben.
Ja, oder halt ein neues System. Ich arbeite eigentlich auch an der Care-Revolution. Und ich hoffe, dass sie bis ich alt bin, stattgefunden hat. Und dann sollte es auch für...
Musst du vielleicht schnell sagen, was ist Care-Revolution?
Care-Revolution ist eigentlich... Also es gibt ja Care und Care-Arbeit und die ist in unserer Gesellschaft einen sehr niedrigen Stellenwert. Sie wird gar nicht entlohnt, bis sehr schlecht entlohnt. Und nach der Care-Revolution ist die Idee, dass dann Care eigentlich die wichtigste Form von Arbeit ist und dass du auch Erwerbsarbeit eigentlich immer unter dem Care-Aspekt untersuchst und auch dementsprechend bewertest. Mhm. Und darum gibt es in einer Care-Revolution einfach viel mehr Ressourcen für Care. Nach einer Care-Revolution. Mhm. Also wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Das bin ich gerade am Recherchieren. Das ist gerade mein Rechercheprojekt. Genau, aber eigentlich mache ich das alles nur, damit ich eben später die Altersgewohnung haben kann.
Also ich nehme noch eine Karte.
Und
noch eine letzte?
Ja, schon fertig.
Zeit geht schnell rum.
Sexuelle Fantasie.
Ah, genau. Wir hören mit dem sexuellen Thema auf.
Ja.
Was ist eine sexuelle Fantasie? Einfach mal so einfach gefragt, was ist eine sexuelle Fantasie von dir?
Möchte ich das da sagen?
Seriöslach.
Ich glaube, das möchte ich nicht sagen.
Haben wir noch eine Ersatzkarte? Haben wir
noch eine andere Karte nehmen, ja. Reue.
Bereust du, dass du da mitgemacht hast?
Ich muss nachher meinen Partner fragen, ob das okay ist, dass ich gesagt habe, wir haben eine offene Beziehung.
Ah ja, genau, ja gut.
Aber nein, es ist, ich rede sehr gerne mit mich selbst. Alles gut.
Also ich habe mich auch gefreut, bist du da gewesen?
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut.
Und ich hoffe, dein Tag morgen wird nicht allzu unproduktiv. Tschüss. Danke
vielmals. Hat von dir.
Wahrheit, Wein und Eisenring. Idee und Moderation Yvonne Eisenring. Redaktion Corinne Eisenring. Ton Kurt Hümann. Eine Produktion von CH Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmedia.ch/podcast.